meine liebe Freundin Michelle, mit einer sehr aggressiven Form von Krebs diagnostiziert worden ist. Und sie sich jetzt gerade sehr intensiv damit auseinandersetzt. Und in meinem Freundeskreis es mehrere Menschen gibt, die gerade an Krebs erkrankt sind oder die mit starken Erkrankungen kämpfen und damit zu tun haben. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Die heutige Folge ist eine etwas besondere Folge. Es ist eine neue Aufbereitung meines Gesprächs mit Michelle Low. Michelle Low ist eine meiner Lehrerinnen, buddhistische Lehrerin, Yoga-Lehrerin und vor allem auch Lehrerin für das ganz wundervolle Yoga Nidra. Wir sprechen über das Leben, über Gesundsein, über Krankheit, über das Sterben, Vorbereitung aufs Sterben, über Buddhismus und viele andere Dinge. Zur Information ist es vielleicht ganz gut zu wissen, dass Michelle gerade mit einer fortgeschrittenen und aggressiven Form von Krebs diagnostiziert worden ist. Ihr GoFundMe findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Viel Freude mit der heutigen Folge. Vor ein paar Jahren, kurz vor der ganzen verrückten Covid-Zeit, habe ich mir einen langjährigen Traum erfüllt. Im Jahr 2000, nachdem ich mein erstes Album Feuerwasser rausgebracht habe und wahrscheinlich eine der verrücktesten Zeiten meines Lebens erlebt habe, von einem Typ, der im Keller gesessen hat und seine Mucke gemacht hat, Zivildienst in der Notaufnahme im Krankenhaus geschoben hat und so weiter, zu jemandem, der auf einmal auf der Bühne steht, bei Rock am Ring, Rock im Park auftritt, zwar nicht auf der Hauptbühne, aber trotzdem vor einigen tausend Leuten. Und das ganze Jahr 2000 war für mich vollkommen verrückt. Und am Ende des Jahres haben mir meine Freunde ans Herz gelegt, Junge, du brauchst mal eine Pause, du brauchst Ruhe, mach mal eine Reise. Und ich hatte die Möglichkeit, mit so einem Around-the-World-Ticket, mit ein bisschen Geld, was ich gespart habe, mehr oder weniger einmal um die Welt zu fliegen. Und meine Stops waren Singapur, dann Neuseeland, wo ich tatsächlich Familie von mir besucht habe. Und dann war mein nächster Stopp auf Tonga in der Südsee. Das liegt bei Fiji und Samoa, wo ich auch Familie besucht habe. Was nochmal eine ganz andere Geschichte ist, die ich zu einem anderen Zeitpunkt gerne mal erzähle, warum ich Familie auf Tonga habe. Und das sind auch Tonga, also ja. Anyways, und von dort bin ich über LA nach Hawaii geflogen. Und all diese Orte, und danach war ich noch auf Jamaica. Also es war wirklich, es waren wilde 3 Monate. Hälfte der Zeit war ich unfassbar krank und konnte nichts Vernünftiges essen, aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit und 40 Fieber und all so ein Zeug. Aber ey, das sind alles andere Geschichten. Hawaii, da war ich nur auf der Insel Maui und auch nur eine Woche, was natürlich viel zu kurz ist und viel zu wenig. Aber seit ich damals da gewesen bin, hat mich das so fasziniert und ich fand es so wunderschön. Und es gibt versteckte Strände mit rotem Sand. Und es war einfach so ganz wundervoll, dass ich seit 2000 immer den Wunsch hatte, da möchte ich nochmal hin. Und ganz am Anfang vom Jahr 2020 habe ich mir dann diesen Wunsch nochmal erfüllen können. Auch dazu musste ich wieder einigermaßen geprügelt werden. Meine Familie, meine Frau haben mir gesagt, Mensch Junge, jetzt mach diese Reise, jetzt mach das, gönn dir das, fahr mal alleine, mach mal ein bisschen Auszeit. Das war nach der Zeit von meinem Album Die Farbe vom Wasser. Also es war auch wieder, und nach meinem ersten Buch, Stell dir vor, du warst auf, es war also auch wieder 1-2 Jahre, wo ich wirklich teilweise durchgearbeitet habe, mehrere Monate, 7 Tage die Woche und so weiter. Jetzt unterbreche ich mich selber gerade mal ganz kurz. Interessant, oder? Dass ich jetzt 2-mal eine Reise, eine lange Reise, eine weite Reise gerechtfertigt habe fast oder in den Kontext setzen musste, dass ich davor so viel gearbeitet habe. Dabei erwische ich mich gerade selber. Ist das nicht wild? Dass man denkt, man muss sich das verdienen. Also, lieber Mike in diesem Fall, ich höre mir selber zu, und liebe Menschen, die da draußen sind, wir müssen uns Ruhe nicht verdienen, wir müssen uns Erholung nicht verdienen, wir müssen uns Rest und Recovery nicht verdienen. Das geht jederzeit, auch wenn wir nicht gearbeitet haben, auch wenn wir nicht produktiv waren. Mein Gott, diese Welt redet uns das ganz schön ein. Und wisst ihr, was noch krasser ist? So hart, wie wir da mit uns selber sind, sind wir auch mit anderen Menschen. Wir judgen auch voll viel andere Menschen dafür. Ach, schon wieder im Urlaub? Na, das hätte ich ja auch gerne und so weiter. Kennt ihr? Kennt ihr alle, oder? Kennen wir alle, oder? Erwischen wir uns selber dabei, oder? Oder, ach Mensch, war da schon wieder am Wochenende jetzt, weiß ich, in Hamburg oder so. Na, ihr könnt's euch ja und so weiter. Ey, wir sind so, ne? Und weil wir so hart zu uns selber sind. Wir denken, wir müssen uns das verdienen und dann denken wir, andere Menschen müssen sich das auch verdienen. Lass mal damit aufhören. Ja, es hat zwar überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun, aber vielleicht hat es doch was mit diesem Podcast zu tun. Vielleicht hat es doch was mit dem Thema dieses Podcasts zu tun. Denn als ich mir Anfang 2020 diesen Traum erfüllt habe und nochmal nach Hawaii gefahren bin, habe ich das natürlich auch verbunden mit einer Weiterbildung. Und zwar hatte ich die Möglichkeit, bei dem ganz wundervollen Bob Thurman, der auch schon in diesem Podcast zu Gast war, ein Retreat zu machen. Bob Thurman ist der erste Westler, der vom Dalai Lama, ich glaube in den 60ern, als Mönch ordiniert worden ist. Bis heute ist er einer der bedeutendsten Menschen für die Verbreitung des tibetischen Buddhismus in USA und in der Welt. Ein ganz lustiger, netter Kerl. Ich habe seinen Podcast immer gerne gehört, seine Bücher gerne gelesen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, einen Retreat mit ihm zu machen. Und dann habe ich es gemacht. Und seine Co-Lehrerin, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht kannte, ist eine junge Frau aus Portland, Oregon, namens Michelle Lowe. Michelle habe ich dort kennengelernt, weil sie zusätzlich zu den buddhistischen Teachings das Yoga dort unterrichtet hat, wo ich mir direkt erstmal irgendwie, also als jemand, der ganz wenig klassisches Yoga macht, direkt erstmal irgendwie den Fuß verrenkt habe und so. Sie hat das Yoga unterrichtet und sie hat Yoga Nidra unterrichtet. Yoga Nidra ist eine Form zwischen Meditation, Schlaf, Hypnose, wahnsinnig interessant. Gibt es auch einige Podcast-Folgen hier. Und in dieser Folge werden wir das auch nochmal ansprechen, was Yoga Nidra ist und wie man das praktiziert. Und vor allem das Yoga Nidra hat mich so begeistert und so weggehauen, dass ich mehr wissen wollte. Und Michelle und ich haben uns in diesem Retreat super verstanden. Wir haben uns angefreundet und auch Kontakt gehalten, nachdem ich wieder zu Hause war und die ganze Covid-Zeit losging und die ganze Welt Kopf stand. Und ich habe mehrere Kurse und Retreats bei ihr auch gemacht, live, aber auch online während dieser verrückten Zeit. Und wir sind immer in Kontakt geblieben, wir sind immer Freunde geblieben. Und dann habe ich Michelle eingeladen in diesen Podcast vor einigen Jahren. Und wir haben vor allem darüber gesprochen, warum Menschen zum Buddhismus finden und was Buddhismus, buddhistische Praxis, Meditation, Yoga Nidra, all diese Yoga auch, all diese Dinge ultimativ für uns Menschen bedeuten können oder was, man kann nicht sagen das Ziel, aber was sie enthüllen. Und Michelle hat immer wieder ein Wort benutzt. Dieses Wort ist Bliss. Und Bliss, übersetzt auf Deutsch, ist sowas wie Freude, Euphorie, Ekstase. Aber keins von diesen Worten trifft es ganz genau. Es ist ein Zustand von alles durchdringender Freude, Ruhe und ruhiger Euphorie, könnte man sagen. Und dieser Zustand von Bliss ist etwas, was Michelle sagt, was diese ganze Praxis, die Yoga-Praxis, die Meditationspraxis, die buddhistische Praxis, Yoga-Nidra-Praxis, was das freilegen kann. Denn hier ist der krasse Punkt. In der buddhistischen Lehre ist dieser Zustand von Bliss nicht etwas, was wir erreichen, wenn wir besser, schneller, höher, weiter, smarter, mehr meditieren, bla bla bla, dass wir dann irgendwann erreichen mit viel Arbeit, sondern es ist unser natürlicher Zustand. Es ist das, was wir eigentlich sind. Nicht nur, was wir eigentlich fühlen und was wir eigentlich haben, sondern das sind wir eigentlich. Nur unsere Muster, unsere Ängste, unsere Wünsche, unsere Befürchtungen, unser Greifen nach dem, was wir haben wollen, unser Wegdrücken von dem, was wir vermeiden wollen, all diese Dinge verschleiern, dass wir uns selbst so wahrnehmen können, als diesen ursprünglichen natürlichen Zustand. Und was sich jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch anhört, ist etwas, wo buddhistische Praxis, aber auch andere Systeme, Yoga, Advaita und so weiter, Methoden haben, um uns das freizulegen, um uns das zu zeigen. Und einer der Zugänge, den ganz viele Leute haben zu dem, was wir hier machen, ne? Meditation, Coaching, Buddhismus oder was auch immer es ist, ist, dass wir merken in unserem Leben, irgendwas fehlt. Irgendwas haben wir nicht, irgendwas ist nicht genug. Wir versuchen, das Gutes zu machen. Wir versuchen, oder wir arbeiten viel, oder wir haben eine tolle Familie, aber irgendwas fehlt. Das ist meistens der Startpunkt, wo wir gucken, okay, was kann ich dazu nehmen? Was fehlt mir in meinem Baukasten, um glücklich zu werden? Ich nehme mir Yoga dazu, ich nehme Meditation dazu, ich nehme den Urlaub dazu und so weiter. Und wenn wir Glück haben, dann führt dieses, ich nehme mir was dazu, irgendwann dazu, dass wir feststellen, es geht eigentlich gar nicht darum, sich was dazu zu nehmen, sondern es geht darum, etwas wegfallen zu lassen. Und das ist die Verschleierung, die Hindernisse, die uns unseren natürlichen Zustand nicht sehen lassen. In dem ersten Snippet, was ich euch jetzt von Michelle vorspielen möchte, erzählt sie das ganz wundervoll, dass wir auf der Suche nach Happiness und auf der Suche nach Bliss erstmal versuchen, was dazu zu tun und was uns daran hindert. Ich übergebe also hiermit an Michelle.
Everybody wants to be happy. That's a given. And yet we're not. We're suffering. And basically the state of things is that we're looking for things outside of us that to make us happy. And we're trying. And when we get them, they're there for a while and then they're gone. And so then we're unhappy again. But the bliss that I'm talking about is, it doesn't shift up or down with what's happening, external to you. So we equate happiness if things are going well for us. That's not what I'm talking about. And even when people get the things that they think are going to make them happy, then it's very fleeting, isn't it? And then, then there's something else that they need. And then also the things that they thought were going to make them happy come with so many troubles, so many problems. If I only get that job or that relationship or that house or those things, but then I'll be happy. What it is that we're looking at objects, we think we're separate from the rest of the world, and we're looking at the things outside of us as they are sensory objects that we're either going to bring in or push away based on whether they're going to serve us and make us happy or make us feel uncomfortable, fearful, or hurt. So we're constantly going back and forth with, accumulating around us things that are either good and pushing away things that are bad. And then this does not, this is the whole ego project.
Wovon Michelle hier spricht, nennt man im Buddhismus die drei edlen Wahrheiten und die drei noblen Wahrheiten. Es ist das erste Teaching, was der Buddha gegeben hat nach seiner, in Anführungsstrichen, Erleuchtung. Er hat sich hingesetzt, hat gesagt, okay, lass mal von vorne anfangen. Wir Menschen, wir haben das Problem, dass wir leiden. Unsere Erfahrung im Leben ist immer Leiden. Das heißt nicht, dass wir keine tollen Momente haben, aber unterm Strich ist es nie genug. Ist irgendwie immer irgendwas verkehrt. Irgendwo drückt immer der Schuh. Und das entsteht hauptsächlich dadurch, dass wir versuchen, die Dinge, die wir wollen, zu greifen. Es gelingt uns aber nie ganz. Dann versuchen wir, die Dinge, die wir nicht wollen, wegzuschieben, abzulehnen. Das gelingt uns auch nie ganz. Und das Dritte, was passiert ist, wir sind uns dieser Dynamik, dieses Prozesses überhaupt nicht bewusst. Also wir sind quasi ignorant und planlos darüber, wie wir uns in diese ganze Sache reinmanövrieren. Und wir denken oft, dass unser Glück eben dadurch kommt. Dadurch, dass wir entweder greifen oder wegdrücken. Und wenn wir es nur gut genug machen, dann kommt unser Glück. Und so entsteht der ständige Kampf und so entsteht das, was wir Ego nennen, nämlich irgendwie, ich bin jemand, ich will das, ich mag Rot, ich mag kein Blau. Ich sorge dafür, dass nur Rot kommt und nicht Blau und so weiter und so weiter und so weiter. Und so baut sich dieses Ego, von dem wir im Buddhismus sprechen, auf. Durch dieses ständige Identifizieren mit, was ich will, was ich nicht will, wo ich hin will und so weiter und so fort. Und das Verrückteste ist, wir wissen es nicht. Das ist der dritte Punkt, die Ignoranz, von der dort gesprochen wird. Und so laufen wir durchs Leben mit der ständigen Angst, etwas nicht zu bekommen, was wir haben wollen, etwas zu verlieren, was wir haben wollen und sind uns dessen gar nicht bewusst. Viele Ängste kommen dazu. Wie gesagt, Verlustangst, Nichtbekommensangst und so weiter. Und die größte Angst von allen ist die Angst davor, zu sterben. Michelle macht dort in unserem Gespräch einen sehr guten Punkt. Es geht in diesen Lehren nicht nur um die Angst, körperlich zu sterben, sondern oft auch um die Angst, sich selbst zu verlieren, das eigene Ego zu verlieren und zu sagen, Moment mal, wenn ich das aber nicht mehr habe, wenn ich aber nicht mehr weiß, oh, ich will eigentlich das und das will ich nicht und ich mag blau und kein Rot und so weiter, wer bin ich denn dann? Löse ich mich dann selbst auf? Und da hat sie einen ganz interessanten Ansatz und ein ganz tolles Zitat.
And then the last one is fear of dying. You know, the big one is abhinavesha, fear of dying. And that's not just fear of the physical body dying, which we all had very intimately, you know, in the pandemic, but it's also of our sense of self, and that starting to dissolve away. And so, and that's, of course, as you know, when you start to get into deep, you know, meditation and meditative states, there's always that place where you start to lose the sense of your body or your sense of, you know, direction. You can't tell where you are anymore. In fact, you start to lose your head. And then that's right when the practice begins. But, you know, I think Chogyam Trungpa Rinpoche said it's the practice is like falling out of an airplane, but without a parachute, but with the good news that there's no ground to land on anyway. And that's that sense of, you know, dissolution. Yeah, it's a great quote.
Das Zitat, von dem Michelle spricht, ist eins meiner Lieblingszitate von einem buddhistischen Lehrer namens Chögyam Trungpa. Es lautet also ungefähr, die schlechte Nachricht ist, du stürzt durch die Luft, bist aus dem Flugzeug gefallen. Die gute Nachricht ist, es gibt keinen Boden. Es bedeutet also, unser ganzes Leben ist ein Sinnbild dafür. Wir sind im freien Fall, stürzen aus dem Flugzeug. Wir suchen die ganze Zeit nach einem Fallschirm. Es gibt keinen. Wir sind in einem Zustand der Panik. Aber die gute Nachricht ist, laut des Buddhismus, gibt es keinen Boden, auf den wir aufschlagen können. Das bedeutet, dass wir eigentlich erkennen müssen, dass wir absolut frei sind. Und die buddhistischen Praktiken haben Möglichkeiten, uns darauf vorzubereiten und uns auch auf den Moment vorzubereiten, an dem wir vielleicht dann eines Tages tatsächlich von diesem befürchteten Tod unseres Egos wirklich auch uns in Richtung Tod des Körpers bewegen. Meine erste Konversation mit Michelle in dem ursprünglichen Podcast ist fast 1,5 Stunden lang und wir verlinken natürlich auch hier dieses ganze Gespräch. Michelle erzählt aus ihrem Leben, aus ihrer bewegten Kindheit und Jugend und wie sie, was sie alles auf der Welt erlebt hat. Spricht sehr viel über verschiedene Praktiken. Aber hier möchte ich relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo es um physische Krankheit und ein potenzielles physisches Versterben geht. Nicht um irgendjemanden zu triggern, sondern weil es was ist, was uns alle betrifft, über das wir alle sprechen sollten und uns darauf vorbereiten sollten. Und außerdem auch, weil ich habe es im Intro zu dieser Folge gesagt, meine liebe Freundin Michelle mit einer sehr aggressiven Form von Krebs diagnostiziert worden ist. Und sie sich jetzt gerade sehr intensiv damit auseinandersetzt. Und in meinem Freundeskreis es mehrere Menschen gibt, die gerade an Krebs erkrankt sind oder die mit starken Erkrankungen kämpfen und damit zu tun haben. Und ich glaube, dass wir uns alle immer wieder daran erinnern können, wie wundervoll es ist, dass wir lebendig sind und dass wir den Umständen entsprechend gesund sind. Aber dass wir uns auch daran erinnern können, wie schnell sich das drehen kann. Und dass wir uns deswegen auf eine gewisse Art und Weise auch Zeit dafür nehmen können, uns darauf vorzubereiten. Was passiert, wenn Menschen aus unserem Umfeld krank werden oder versterben? Was passiert, wenn es uns selber trifft? Und Michelle erzählt darüber, wie die buddhistischen Lehren uns dabei helfen können, sowohl im Vajrayana-Buddhismus verschiedene meditative Methoden, als auch nachher im Yoga Nidra, wo der Schlaf und das Einschlafen, der Übergang in den Schlaf uns auf den Prozess des Sterbens vorbereiten kann, auf eine sehr sanfte, fast schon spielerische, sehr interessante Abenteuer-Art und Weise. Und darüber spricht sie hier in dem nächsten Abschnitt.
One of the things about the practices in Buddhism, the yogas in Vajrayana Buddhism, is that they are preparations for this very thing. The dissolutions of consciousness and then going into these stages that lead us into what's called clear light, which is our original nature. And it is blissful.
Unsere normale, ursprüngliche, grundlegende Natur ist Bliss. Und einzuschlafen kann uns eine erste Tür sein, um mit diesem Prozess des Erkennens von dem Bliss in Kontakt zu kommen. Buddhistische Praktiken helfen dabei, aber auch die Praxis des Yoga Nidra. Michelle erzählt, was Yoga Nidra ist, was es mit dem Körper macht und was es mit dem Geist macht und wie wir auf eine ganz sanfte, sehr interessante Art und Weise diese Vorbereitung auf den eventuell eintretenden, irgendwann tatsächlich kommenden Tod praktizieren können.
And I got to a point, and this is the same as when we're starting to fall off into sleep at night, where we hit the clear light, and if you're present for it right before, there is a feeling of going into darkness or losing yourself completely. You can't find yourself. And I actually had, and this hadn't happened to me for a long time, but I had a sense of fear that I was falling off and I couldn't find my body and couldn't find any sense of direction. And it was that total darkness. But because I had the practice, you know, the seed of that had been planted to say, stay in that imminent stage and trust that we're, you know, that what's to come is the bliss of the clear light entry. But it was kind of a good thing, because that fear of falling or fear of dying, when you do access it, it is a sign that your practice is, that you're getting somewhere. And in a certain sense, when you talk about the yoga practitioner doing all of that preparation, you know, cleaning the house and making the tea and doing all those things, and expecting it to be something really, you know, blissful and great and happy right away when it comes, but they it doesn't turn out that way. There's this other thing that has to happen. But however, that was still an important part of the journey to make those preparations.
Vorbereitung auf den Moment und den Prozess des Todes klingt erstmal makaber, ist aber eigentlich was ganz Wundervolles. In einem Retreat, was ich mit Michelle gemacht habe im Jahr 2020, habe ich die Praxis von Yoga Nidra entdeckt. Das ist erstmal keine Praxis, die dem Buddhismus zugeordnet wird, sondern eigentlich eher hinduistischen, indischen Praktiken. Sie ist aber absolut, Yoga Nidra ist absolut kompatibel mit tibetisch-buddhistischen Methoden. Und für die Wissenschaftsbuffs unter uns, mittlerweile ist Yoga Nidra bekannt als NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Da haben wir dem Ganzen einfach mal eine westlich klingende wissenschaftliche Bezeichnung gegeben. Und schon ist es etwas, was man machen kann, ohne dass es einen esoterischen Anstrich hat. Wundervoll. Aber was genau ist das? Wie funktioniert das? Und das erzählt Michelle hier.
First getting into your body in a relaxed, restful state. And getting to a place where you are so relaxed that you're kind of between waking and sleeping. And yet you're still, there's that part of you that is awake and aware. And as you perfect the practice, you can even get to a point where it's quite pure and pristine awareness that is gazing at the experience. We can start to witness, wow, what does happiness feel like in my body? Where does it arise? How does it feel? And become intimate with that. And then set that aside, move to the feeling of discomfort or sadness, or it could be pain. You know, you look for the opposite. And then there's in the Yoga Nidra classic practice that's used in IRS, where you bring them the two together. And then what generally happens is the mind can't hold on to them both simultaneously. As they arise together, there is this just pure release into emptiness. And I really loved it. And I found
it untangling in a very soft way. It's like untangling your inner patterns.
Well said. It really is. It is a slow, it's very similar to Vipassana. You're looking, you're inquiring, and we use the term vichara, inquiry, the Sanskrit word for inquiring. So we're inquiring into, you know, the nature of our experience, and we're really looking at it and in a place of very safe, secure, a feeling of that you're being held, cradled and supported, and your body is relaxed, and in a sense, because of the way that you can be guided into that relaxation of energy, that into energy that does feel blissful, then it's a way to work with these things that's really safe and loving. Then when Yoga Nidra really shifted for me is when I started to work with the Himalayan masters style. And this is where I think it's very similar to the Tibetan practices of illusory body and dream yoga. If you do like a 20-minute Yoga Nidra or 30-minute on YouTube, you're not there long enough. You have to be 40 minutes at least and be guided correctly to get to access the delta state of brain waves, or the delta waves in your brain that start to take you into sleep, okay, into the dreamless, you know, non-REM place. So if you hit the brain waves right, to me, it's the same as then being in that state in dream yoga, and then when you're going to clear light sleep, the same practices as in the Tibetan. So, and because the brain waves have slowed down enough to take you into, you know, those delta, you've gone into delta, and now you meditate on the heart, and from that place, you can enter into clear light sleep. At least that's been my experience. So. And I've had many students that have encountered that experience. So I've really fell in love with it. And I'm doing a lot of work and research around it, and also trying to bridge the two together, Yoga Nidra, along with, you know, the lucid dreaming, dream yogas, clear light. Six yogas of Naropa and the illusory body as well, which I think that also really works too for Yoga Nidra, is the illusory body practices. So I'm really excited about it. I love that you love it. Yoga Nidra helps.
I love
super
it.
Super bliss.
The super bliss von Yoga Nidra. Wenn du jetzt ein bisschen neugierig geworden bist, dann hör dir doch die ein, zwei Folgen an hier im Podcast zu Yoga Nidra. Oder geh auf Michelles Website, wo ganz viele Yoga Nidra Teachings auch hinterlegt sind, auch kostenfreie Yoga Nidra Meditationen, wo du dich einfach von ihr leiten lassen kannst. Wir haben natürlich auch wieder das alles hier in den Shownotes verlinkt. Andere Konzepte oder andere Ideen, die da jetzt aufgetaucht sind, zum Beispiel die Six Yogas of Naropa und so weiter. Das sind buddhistische Praktiken, die an anderen Stellen hier in diesem Podcast auch schon erwähnt worden sind, zum Beispiel in meinem Interview mit Kalu Rinpoche, und über die wir sicherlich auch noch weiter sprechen, was aber auch Sachen sind, wo, wenn dich das interessiert, wenn du denkst, was ist das eigentlich, google mal. Ich will damit nicht sagen, do your own research, um Himmels Willen, nein. Aber was ich meine ist, wenn hier irgendwas ist, auch immer in diesem Podcast, was dich anspricht, schau ein bisschen weiter. Guck, wo du weitere Informationen dazu bekommen kannst, oder bleib dran, weil in irgendeiner der kommenden Folgen werden wir sicherlich auf diese Dinge auch weiter einsteigen. Bevor wir zu dem letzten Punkt kommen, mit dem ich heute schließen möchte und wo ich nochmal von Michelle gerne hören möchte, was bedeutet wirklich unsere wahre Natur und dieses blissful sein? Was heißt das wirklich? Wie können wir das spüren und wie wissen wir, wenn wir es haben? Möchte ich euch einladen dazu, mir für die folgenden Podcast-Folgen Fragen zu schicken. Wir werden demnächst ein neues Format hier im Podcast einrichten, so dass wir in jeder Folge Fragen von dir, von euch in diesem Podcast mit einbinden. Mindestens eine Frage. Und die kann dann zu dem jeweiligen Thema passen, die kann aber auch einen ganz anderen Kontext haben. Aber wir werden in ein paar Folgen damit starten. Das heißt, wenn du möchtest, wenn du Fragen hast zu irgendeinem dieser Themen, zu dem, was wir heute besprochen haben, oder zu irgendwas anderem im Bereich Meditation, Coaching and Life, schick es an coaching@curse.de oder kommentier die Frage unter dem Video, wenn du es auf YouTube oder Spotify guckst oder Apple, oder kommentier deine Frage gerne auch in die Bewertungen des Podcasts. Natürlich wahnsinnig gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn du möchtest. Also kontaktiere uns coaching@curse.de oder poste deine Frage und wir werden demnächst damit anfangen, sie alle zu beantworten oder die meisten. Bevor wir in die allerletzte Phase einsteigen. Hier nochmal der Hinweis darauf. Michelle hat ein GoFundMe gestartet. Warum ist es so? Wenn ihr aus Deutschland zuhört, dann habt ihr wahrscheinlich das schöne Privileg, in einem Gesundheitssystem zu sein, in dem, wenn ihr krank seid, ihr wahrscheinlich Probleme habt, einen Arzttermin zu bekommen, aber immerhin die Kosten übernommen werden und sich relativ gut um euch gekümmert wird. In Amerika ist das Gesundheitssystem leider anders und Michelle muss ihr sehr kostspieliges Treatment selber bezahlen und selber finanzieren. Und das ist verrückt und wild. Wenn ihr euch in irgendeiner Weise beteiligen möchtet, wenn ihr eine Kleinigkeit spenden möchtet, dann könnt ihr das über ihren GoFundMe-Link tun, den wir ganz am Anfang der Podcast-Beschreibung, ganz am Anfang der YouTube-Beschreibung aufgelistet haben. Und das kann natürlich auch so ein kleines Dankeschön sein, wenn ihr in diesem Podcast, in den Teachings von Michelle, euch was mitgenommen habt. Natürlich könnt ihr auch auf ihrer Website, die wir hier auch posten, vielleicht einen Kurs mit ihr kaufen und dadurch auch unterstützen. Im Namen von Michelle, ganz lieben herzlichen Dank an euch alle. Und was ist denn jetzt genau dieser Bliss?
When you say you feel blissful, can you tell me what that means?
Well, to me, it's something that is not coming from something outside of me. And it's something that I have been connecting to in my practice for a long time. And I would say, you know, as I think you know, I know you know, that it's our original nature. You know, if you think about newborn baby, when their eyes start to open and they start to take in the wonder-filled universe and they start to look up with those big wide open eyes and they smile and kind of move their head around, you know, and it's just a sense of joy that's innate. It's this luminosity of the mind that is free from the troubles, the traumas, the dramas, the triggers of what's going on in the world around you and also within you when things are not very clear. So I think the blessing is of feeling bliss, feeling bliss, a sense of completeness in my own inner being, a feeling of love that is in me that doesn't need to come from something outside of me, but is also coming in plenitude from everything and everyone. So it's like a tapping in to the love in the universe. And knowing that that love is also you. And it just feels ecstatic to be in vibration with it all.
Das Leben wirklich wahrgenommen ist absolut ekstatisch. Und es ist kostbar. Ich wünsche uns allen die allerbeste Gesundheit. Und ich wünsche, dass wir an so vielen Tagen und in so vielen Momenten wie möglich in der Lage sind, die Kostbarkeit, den Bliss unseres Lebens wahrzunehmen, zu fühlen und mit anderen Menschen zu teilen. Im Namen von Michelle vielen Dank und im Namen von mir vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und nur das Allerbeste. Bis wir uns zum nächsten Mal wieder hören. Ciao.